Mein Name ist Michael Wielert. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Spiritualität. Heute hören wir eine Wiederholung aus dem Jahre 2008. Hintergrund ist der Anlass des 500. Geburtstags des Philipp Neri und seinem geistlichen Weg. Die Sendung ist zu diesem Thema. Von der Sendung gibt es natürlich wie üblich eine CD und auch Podcast. Am Ende der Sendung werde ich diese Informationen dann nochmals sagen. Jetzt also zum Thema: der 500. Geburtstag Philipp Neris, sein geistlicher Weg.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, heute begeht die römisch-katholische Kirche das Fest des heiligen Philipp Neri. Und so möchte ich zu diesem Tag und zu dem Heiligen dieses Tages Ihnen einige Ausführungen vorlegen. Es gibt Heilige für eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Epoche, aber auch Heilige, die gleichsam alle Zeiten überdauern. Der heilige Franziskus gehört zu einem solchen Heiligen, aber auch Philipp Neri. Goethe sagt über Philipp Neri: Es ist gut, dass es so viele Heilige gibt, denn nun kann jeder Gläubige den Seinen aussuchen. Den Seinigen aussuchen, das ist aber nicht eine Frage der Beliebigkeit, sondern auch des eigenen Auftrags für die Kirche. Philipp Neri hat einen Auftrag für seine Zeit. Es ist die Zeit der Reformation und der Gegenreformation. 1515 wurde er geboren in Florenz. Florentiner sprechen nicht nur ein bestes Italienisch, sondern sie gelten auch als kultiviert. Auch das hat Philipp Neri für sich übernommen. Er ist sensibel für Umgangsformen, sehr sogar. Als seine Freunde ihn gegen Lebensende fragten, ob er noch einen letzten Rat für sie habe, sagte er, dass sie nicht die Fischreste auf den Boden werfen oder spucken sollten. Er selber trug einfache, ja ärmliche Kleidung, aber sie war immer sauber und bestgepflegt. 1515 geboren, es ist das gleiche Jahr, in dem auch Teresa von Avila geboren wurde. 1626 wurde Philipp Neri mit Ignatius von Loyola und Teresa von Avila am selben Tag heilig gesprochen. Vielleicht auch eine katholische Lösung, drei Heilige, so unterschiedlich Heilige, am selben Tag heilig zu sprechen. Der Vater Neri war Notar armer Leute. Er betrieb Chemie, um Gold herstellen zu können. Die Mutter starb früh. Er selber trug sehr früh schon den Namen Pippo Borno, der gute kleine Philipp. Mit 10 Jahren wurde er von den Leuten in Florenz schon mit diesem Namen angesprochen. Er scheint ein froher Mensch gewesen zu sein, mit viel Charme. Viele Jahre gingen durch sein Leben, ohne dass er irgendetwas Bestimmtes plante. Seine geistige Heimat fand er bei den Dominikanern in San Marco. Er selbst bekennt: Alles Gute, was in mir ist, ist von Jugend auf von den Vätern von San Marco. Er ehrte auf seine Weise die Gestalt Savonarolas. Mit 46 Jahren wurde dieser Bußprediger gegen Alexander III. Hingerichtet. Er war ebenfalls Prediger in San Marco. Philipp Neri verhinderte, dass Schriften Savonarolas 1560 auf den Index kamen. Philipp Neri hatte das Bild des Heiligen in seinem Zimmer und malte sogar einen Heiligenschein um seinen Kopf. Mit 18 Jahren brach Philipp Neri nach Neapel auf, um den Laden seines Onkels übernehmen zu können. Aber er tat es nur unwillig. Er hatte erste Kontakte mit Monte Cassino. Dieses Kloster wurde seine zweite geistige Heimat. In dieser Zeit zeigt sich schon der Trieb zur Einsamkeit. Er zieht sich immer wieder in die Kapelle zurück, in der Freizeit, oft stundenlang. Und er bekennt von sich, dass er stolz geworden ist, mit wie wenig er auskommen kann. 2 Jahre später, er ist 20 Jahre alt, bricht er nach Rom auf. Es gleicht eher einer kleinen Flucht. Von 1535 bis 1595 hat Philipp Neri Rom nie verlassen. Er hörte zwar von den großen Missionserfolgen Frank Xaviers und überlegte sogar, selbst in die Mission zu gehen. Aber als er zu seinem Beichtvater nach Trefontane in Rom ging, antwortete dieser nach 3 Tagen, dein Indien ist Rom. Nun wurde Philipp Neri der Stadtapostel Roms. Vom 20. bis 36. Lebensjahr lebte er zunächst zurückgezogen, 16 Jahre lang. Die Florentiner hatten die Kirche San Giovanni de Fiorentine. Hier erhält er von einem Mann, dem er die Kinder erzog, ein Zimmer. In diesen 16 Jahren hatte er 3 Schwerpunkte. Zum einen, dass er sich immer wieder ins Gebet zurückzog, meist sogar in die Katakomben, besonders bei San Sebastiano. Er wollte zurück zu den Quellen des Glaubens, nämlich an die Gräber der Märtyrer. Von den 16 Jahren hat er 10 Jahre ununterbrochen betend hier gelebt. Vor allem entwickelt sich ein tiefer Sinn für die Heilige Schrift. Von diesen ganz zurückgezogenen Jahren hat er später kaum erzählt. Und wenn er gefragt wurde, antwortete er nur Secretum meum mihi. Es ist mein Geheimnis. Der 2. Schwerpunkt dieser 16 Jahre ist, dass er Kranke und Notleidende pflegt. Und schließlich, er lebt mit dem einfachen Volk auf der Straße und fragt die Leute immer wieder neu, sag, wann fangen wir an, Gutes zu tun? Und wann fangen wir an, Gott zu lieben? Schon in dieser Zeit entwickelt sich bei Philipp Neri das, was ihn später zu einem 2. Apostel Roms machte, besonders bei den jungen Menschen. Mit 36 Jahren hört er nun vom Beichtvater den Vorschlag bzw. Auftrag, dass seine Berufung woanders liege, er solle sich zum Priester weihen lassen. Philipp Neri sträumte sich, vielleicht weil er zu scheu war, und er nahm eine längere Bedenkzeit auf sich. Wie es überhaupt Philipp Neri eigen ist, dass er nie lange Pläne macht. Aber dann wird er doch geweiht, aber lebt wie bisher. 1551 ist dann seine Priesterweihe. Er lebt weiterhin auf den Straßen, so wie Jesus. Und er ist gleichsam ein christlicher Sokrates, fragt die Leute immer wieder nahe auf der Straße an, was sie für die Wahrheit ihres Lebens halten. In dieser Zeit wird Philipp Neri nun auch der Beichtvater Roms. Er hat Zeit für jeden, er wird zum Einzelseelsorger für Arme, aber auch für die römische Kurie. Die Beichte war damals das privilegierte Mittel zur Einzelseelsorge. Wenn also Philipp Neri 44 Jahre lang unentwegt Tag für Tag im Beichtstuhl saß, dann nicht allein um Beichte zu hören, sondern weil innerhalb der Beichte die gängige Form der geistlichen Begleitung ausgeübt wurde. Philipp Neri ist unzertrennlich mit dem Volk Roms. Er tut mit dem Volk das, was er auch allein getan hat. Er geht nämlich mit dem Volk zu den Katakomben, um dort zu beten. Aus all dem entwickelt sich dann die spätere 7-Kirchen-Wallfahrt, die ja bis heute noch praktiziert wird, vor allem in der Fastenzeit. Was Philipp Neri nun bekannt gemacht hat, ist die Freude. Er ist wirklich ein froher Heiliger. Mit der Freude wehrt er sich aber auch gegen alle Verehrung und falsche Frömmigkeit. Er trägt mit sich seit dem 18. Lebensjahr die Schwänke des Allotto. Allotto war ein Pfarrer, der alles verschenkt hatte, aber auch in einem Buch immer wieder neu Schwänke zum Besten gibt. Diese trägt nun Philipp Neri vor, um seine eigene Heiligkeit zu verbergen. So liest er bei einer vornehmen Frau aus diesen Schwenken, um selbst unerkannt in seiner Heiligkeit zu bleiben. Er wollte von dem Menschen nicht das erhalten, was er einzig von Gott erhalten kann. Und ein letztes, was ihn nun bekannt gemacht hat, ist das Oratorium. Das Oratorium ist nicht sein Werk, aber alles im Oratorium führt sich auf Philipp Neri zurück. Philipp Neri sammelte Leute um sich. Er liest mit den Leuten auf dem Zimmer die Heilige Schrift und betet mit ihnen jeden Nachmittag. Auf seinem Zimmer, ein recht einfaches, versammeln sich Adlige und Kardinäle, aber auch einfache Leute. Zuweilen spannt er einfach im Zimmer ein großes Tuch aus und sagt, so habe ich jetzt wie die vornehmen Leute zwei Zimmer. Dieses Oratorium dient in der damaligen Zeit der Neuerung der Kirche, vor allen Dingen auch der Kirche Roms. Philipp Neri hat selbst nie eine Bekehrung gehabt, aber er hat alles getan, um andere auf diesen Weg der Bekehrung zu führen. Neri lehnte es ursprünglich ab, einen Orden zu gründen. Er begründet es damit, dass er sagt, wenn die Liebe sie nicht zusammenhält, hält sie auch kein Gelübde zusammen. Aber schließlich kann er nicht anders, als den Grundstein zu einem solchen Oratorium zu legen, weil sich immer mehr Mitbrüder um ihn versammeln. Das Oratorium ist geprägt von einem Minimum an Institution und einem Maximum an Erfüllung der Intuition dieses Heiligen. Als erstes gründete Philipp Neri 1548 mit einem kleinen Kreis von Freunden die Bruderschaft von der heiligsten Dreifaltigkeit für Pilger und Genesende. Schon bald war sie Hilfskomitee für mittellose Pilger und arme Leute, die aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Im heiligen Jahr 1550 war sie so lebendig, dass sie bereits Tausende von Menschen mit Nahrung und Unterkunft versorgen konnten. Die segensreiche Tätigkeit dieses Komitees dauerte an bis 1870. Ebenfalls bei der Kirche der Santa Trinità dei Pellegrini begann die Praxis der 48 Stunden, die eine in Vergessenheit geratene Verehrung der Eucharistie durch feierliche Aussetzung wieder ins Licht rückte und volkstümlich machte. Die Zahl der Freunde, die Philipp Neri in seinem Leben immer wieder um sich sammelte, wuchs ständig. Deshalb überlegte Philipp Neri, wie er ihren häufigen Begegnungen eine feste, doch einfache Form geben könnte. Und so entstand dann die geniale Institution, die von dem Ort ihrer gemeinsamen Anbetung her ihren Namen bekam, nämlich das Oratorium. Nach den posthumen Zeugnissen seiner ersten Gefährten begann 1552 das weltliche Oratorium, das heißt das der Laien. Zuerst in der engen Zelle, in der Philipp Neri lebte, dann auf einem Kornspeicher, der notdürftig hergerichtet worden war, dann auch woanders. Der Diskurs über das Buch wurde zur Grundlage der Versammlungen im Oratorium, wo Philipp Neri den Vorsitz als Redner turnusmäßig den anderen überließ, jedoch immer mit seiner ununterdrückbaren Faszination herausragte. Jeder konnte in diesem Oratorium kommen und gehen, wie er wollte. Die Freiheit war oberste Regel. Im Jahr 1583, das ganz mit Erwägung über die Konstitution erfüllt war, verlangte man immer dringender, dass Philipp Neri endlich in die Vallicella übersiedelte. Man konnte ihn aber erst dazu bestimmen, als Gregor der 13. ihn auf Bitten seiner eigenen Mitbrüder den Befehl hierzu erteilte. Und so zog er nun selbst um von seiner alten eigenen Zelle hin in das Ordenshaus. Diesen Umzug vollzog Philipp, vielleicht unter leisem inneren Protest, wie eine große Demonstration, und zwar auf originelle Weise. Er ließ seine wenigen Habseligkeiten in feierlichem Zug durch die Straßen Roms vor sich hertragen, auch seinen Kochtopf und die Bratpfanne. Als sie am Gefängnis vorbeikam, freuten sich sogar die Gefangenen hinter ihren Gitterstäben, und einer rief ihm zu: »Vater, backt euch nur einen recht guten Pfannkuchen.« Mit feiner Bosheit ließ Philipp seine zärtlich geliebte alte Katze in San Girolamo zurück, die von nun an täglich von einem seiner Mitbrüder besucht und gefüttert werden musste. Außerdem hielt er seinen Zellenschlüssel zurück und kehrte, so oft es nur möglich war, wieder in seine alte Zelle heim. Dieses Verlangen nach Einsamkeit ist in diesem so völlig selbstlosen und sich ganz im Dienst der anderen verzehrenden Leben besonders erschütternd und auffällig. Wie schwer es fiel, jetzt regelrecht Oberer zu sein, zeigen einige Zeilen von 1585. Dort heißt es: »Wie sehr wünschte ich, dass Gott mir die Gnade verliehe, mich ohne Sünde nur mit mich selbst beschäftigen zu dürfen. Ich kann es nicht verstehen, warum ich derart an andere gebunden sein muss.« Nicht anders ist es uns überliefert vom Pfarrer von Ars, der sogar mehrere regelrechte Fluchtversuche unternahm, um der allgemeinen Verehrung und Berühmtheit zu entgehen. An dem neuen Wohnort in der Vallicella wählte Philipp sich das hochgelegenste und einsamste Zimmer aus und suchte sich so viel wie nur möglich die gelebte Unabhängigkeit von San Girolamo zu bewahren. Er aß fast immer allein, damit er den ewigen Vorwürfen entging, dass er zu wenig esse. Von seinem Zimmer aus kam er auf einer kleinen Treppe aufs Dach, wo er sich eine erhöhte Loggia bauen ließ. Darin stand nur ein einziger Stuhl am Fenster. Jede freie Minute seines erfüllten Tages brachte Philipp hier im Gebet zu. Philipp Neris Aszese entwuchs nicht der stillen Verborgenheit eines Klosters oder der Einsamkeit der Wüste. Sie wurzelte im steten Andrang der Hilfesuchenden, in der großen Selbstlosigkeit seiner Hingabe. Als man einmal Besucher wegschicken wollte, sagte er fast heftig: »Ihr wisst doch, dass ich keine freie Zeit, keine einzige Stunde für mich selbst haben will.« Wenn die Menschen nicht zu ihm kamen, suchte er sie selbst auf und fand doch immer wieder die Gelegenheit zur stillen Sammlung. Wenn man Philipp Vorwürfe machte, dass er besonders auch in Krankheitstagen ganze oder halbe Nächte lang betete, antwortete er nur mit einem sehr beliebten Schlagwort: »Das Himmelreich ist nicht für Faulenzer gemacht.« Er nahm die Aufforderung, die Verheißung des Herrn wortwörtlich: »Bittet und ihr werdet empfangen.« Und er sagt: »Vorausgesetzt, dass ich die Zeit habe, Gott darum zu bitten, weiß ich, dass ich jede beliebige Gnade von ihm erhalten kann.« In seinem Bittgebet ist er oft überkühn. Er nennt es geradezu Gott zwingen oder Gott Gewalt antun. Das Ave Maria betete Philipp meist in einer ganz kurzen Zusammenfassung: »Jungfrau Maria, Mutter Gottes, bitte Jesus für mich.« In dieser Verkürzung legte er jedem Wort eine eigene Bedeutung zu. Er sagt: »Man sagt Maria, und die Mutter Gottes freut sich, wenn man sie bei ihrem Namen nennt. Man sagt Jungfrau und Mutter Gottes, und sie freut sich, ihre erhabenen Titel zu hören. Man sagt Jesus, den Namen ihres Sohnes, um an ihr Herz zu rühren.« Er betete den Rosenkranz auf eine von ihm selbst erfundene Weise, indem er die Vaterunser und die vielen Ave Maria und die Ehre sei dem Vater durch kurze, liebend wiederholte Formen ersetzte. Besonders liebte Philipp das kurze Gebet: »Jesus, sis mihi Jesus, Jesus, sei mir Jesus.« Dieses innere Gebet, so bekennt er, habe er von Ignatius von Loyola gelernt. Wie er überhaupt von Ignatius sagt, dass er bei ihm das innere Gebet gelernt habe, also das mystische Beten. Beide Heilige, Ignatius und Philipp Neri, waren sehr unterschiedlich, aber in geistlicher Hinsicht doch auch wieder sehr nah. Vom Gebetsleben Philipp Neris konnten nur die ihm Nahestehenden genaueres aussagen und tiefer berührt werden. Seine Vertrauten bezeugten, dass sein Leben ein ständiges Gebet werden könne. Sogar des Nachts ließ ihn die Erhebung seiner Seele nicht zur Ruhe kommen. Signori, lasciami dormire, Herr, lass mich doch schlafen. Er nahm die Verheißung des Herrn wörtlich, bittet und ihr werdet empfangen. Sein Beten ist ein Stammeln und so liebt er und empfiehlt er kurze Anrufungen, ganz von der Glut des Herzens erfüllt in jedem Wort. Stoßgebet nennen wir es oder Pfeilgebet. Philipp war auch bei seinen täglichen Gebeten ein ganz besonderer, frei gestaltender. So entblättete er bekannte Gebete bis auf den Kern. In solchen Anrufungen betet er dann diese Gebete wie im Rosenkranz. In seinen Aufzeichnungen von Francesco Jazzara zum Heiligsprechungsprozess sind uns wörtliche Fassungen von Stoßgebeten Philipp Neris erhalten geblieben. Unter diesen Stoßgebeten finden sich solche, die auf die Heilige Schrift und fromme Lektüre zurückgehen, aber auch solche von echt philippinischer Prägung, Äußerungen von tiefster demütiger Frömmigkeit. Am eindringlichsten sind folgende Gebete, und ich möchte sie kurz vortragen, damit wir dann, wenn die Musik ertönt, noch ein wenig sie in uns nachklingen lassen. Philipp Neri betet immer in einem Satz: Ich möchte dir dienen, Herr, und ich finde den Weg nicht. Ich möchte das Gute tun, und ich finde den Weg nicht. Ich möchte dich finden und finde den Weg nicht. Ich kenne dich noch nicht, mein Jesus, weil ich dich nicht suche. Ich suche dich und ich finde dich nicht. Komm zu mir, mein Jesus. Ich werde dich niemals lieben, wenn du mir nicht hilfst, mein Jesus. Oder dann dieses letzte Wort: Jesus, sei mir Jesus. Lassen wir diese Gebete des Philipp Neris noch ein wenig in uns nachklingen. Vielleicht hat jeder von uns selber so ein kurzes Stoßgebet, mit dem er sich gerne an Gott wendet. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ein erstes, was uns das Leben Philipp Neris zeigt, ist, dass er sehr aktiv mitten unter den Menschen lebte, aber doch immer wieder die Gelegenheit suchte, sich zurückzuziehen in Einsamkeit und Sammlung. Philipp Neri fand die Erfüllung seiner Sehnsucht, das Ziel all seinen Mühens, nur in völliger Einsamkeit und Sammlung. Wenn er den ganzen Tag Besuche empfangen hatte, wie sein Amt als Beichtvater es mit sich brachte, meinte er am Abend: Heute habe ich noch gar nichts Gutes getan. Ich möchte jetzt allein sein. Es ist erstaunlich, er sagt, indem er alleine ist, um zu beten, das war für ihn letztlich das Gute tun. Das Wichtigste an seinem Tagewerk war für ihn das Schweigen, das Gebet. Man sorgte dann dafür, dass jedes Licht, das ihn hätte stören können, entfernt wurde. Je älter Philipp Neri wurde, desto fordernder und gebieterischer empfand er die Nähe Gottes, sodass er in den letzten 5 oder 6 Jahren vor seinem Tod darauf verzichtete, in der Kirche im Beisein anderer zu zelebrieren. Er tat es nur noch in der Stille, in einem der beiden Zimmer, die er in Vallicella bewohnte. Gegen Ende seines Lebens war die innere Glut, die ihn erfüllte, so stark, dass er auch seine stille Messe singend feierte. Er war so der Nähe und Freude über Gottes in allem erfüllt. Für Philipp Neri ist die Eucharistie, die Feier der Heiligen Messe, der Höhepunkt des Tages. Und mit Ignatius von Loyola wird ja auch Philipp Neri gerne in der Kunst mit einem Messgewand dargestellt. Auf besondere Weise hat nun Philipp Neri den Heiligen Geist verehrt. Die Legende weiß zu berichten, er habe ähnlich wie die Apostel den Geist in Gestalt einer feurigen Kugel empfangen. Pfingsten war sein liebstes Fest und die Oration, die er, so oft die Rubriken es erlaubten, in der Messe zu beten pflegte, lautete: O Gott, jedes Herz liegt vor dir offen, jedes Wollen spricht laut zu dir und kein Geheimnis ist dir verborgen. Reinige durch die Eingießung des Heiligen Geistes die Gedanken unseres Herzens, auf dass wir die Gnade erlangen, dich vollkommen zu lieben und gebührend zu loben. Obwohl Philipp Neri nach außen hin so ungewöhnlich gesellig erschien, war er absolut kein Mensch für das Gemeinschaftsleben, das ihn irgendwie abstieß. Am liebsten hätte er sicher ein Einsiedlerleben geführt. Die Wüste war immer wieder seine Sehnsucht. Beides fand er in der kleinen Kammer, die er 40 Jahre lang bewohnte und in die er sich einschloss, ohne freilich auf seine geliebten Wanderungen durch Rom zu verzichten. Entscheidend für ihn ist nämlich, seinen Dienst für die Menschen immer wieder neu Gott anzubieten. Nicht die Ekstasen oder Visionen bedeuteten für Philipp Neri Leiden, das Schwerste für ihn mag die eigene Beurteilung und Prüfung gewesen sein, der er sich immer wieder unterzog. Es lässt sich denken, dass er allmählich eine große Erfahrung in solchen Dingen erwarb. Man zog ihn zu Rate in allen möglichen, auch geistlichen Fällen. Äußerst vorsichtig und misstrauisch war er in der Beurteilung von Ekstatikern. Längere Zeit beschäftigte ihn der Fall der neapolitanischen Nonne Ursula, deren Demut er mit fast grausamer Strenge prüfte, um herauszubekommen, ob ihre Ekstasen Täuschungen seien oder nicht. Er musste nach langem Überlegen zugeben, dass er keinen vernünftigen Grund habe, die Echtheit anzuzweifeln. Das Kriterium war die Demut dieser Nonne. Sehr drastisch sagt er einmal: Wenn jemand ohne Flügel fliegen will, muss man ihn an den Beinen packen und ihn wieder fest auf die Erde herunterziehen. Philipp war erfüllt in seinem Gebet, besonders erfüllt in der Andacht zum Heiligen Geist. Und er riet auch seinen Söhnen und Beichtkindern, den Heiligen Geist besonders zu verehren. So oft er nur konnte, betete er in der Heiligen Messe die Orationen zum Heiligen Geist. Es ist wohl nicht nötig, viele Worte darüber zu verlieren, dass das Gebetsleben Philipp Neris der ständigen Einwohnung des Heiligen Geistes entsprechen musste. So haben wir vielleicht ein zweites, was Philipp Neri uns zeigen kann, nämlich immer wieder neu im Gebet auch dieses Gebet zu sprechen zum Heiligen Geist, dass er in uns einwohne. Aber, so haben wir schon gehört, die Grundvoraussetzung für das Gelingen des wahren Gebets ist die Demut. Philipp Neri pflegte es, den Rednern im Oratorium gründlich auszutreiben, wenn sie ihre Weisheit an den Mann bringen wollten. Er hätte die großen Redner unter seinen Söhnen getrost an verdrängter Rede sterben lassen. Im Oratorium, an einer Stätte, wo so viel geredet und gepredigt wurde, stand man in tiefster Ehrfurcht vor dem Wort. Philipp wusste, dass ein Mensch fähig ist, sehr tief und sehr schön und sehr richtig über theologische Fragen zu schreiben und zu reden, ohne im Mindesten persönlich von der Wahrheit angerührt zu sein. Für Philipp war Erkenntnis ohne Heiligkeit aber nichts wert. Wenn er solchen Predigern und Gelehrten im geistlichen Gewand begegnete, seufzte er nur: Es fehlt ihnen an Wein, das heißt an Heiligem Geist. Philipp Neri verabscheute auch alle fromme Routine. Die Übungen seines Oratoriums, die Feier des Gottesdienstes, alle Einrichtungen, die auf ihn zurückgingen, trugen den Stempel der Spontanität und der Einfachheit, ja, der Demut. Ein weiteres, was für Philipp Neri bezeichnend ist, ist die Freude. Philipp Neri ist ein froher Heiliger. Unter den Ratschlägen, wie Philipp Neri sie gab, berichtete Kardinal Cusano sein Schüler den folgenden, dass es nämlich viel mehr nützt, eine noch so kleine Leidenschaft zu bezwingen, als viel Abstinenz, Fasten und Bußübungen. Und die Leidenschaft, die unbedingt zu bezwingen ist, das ist die Melancholie, Skrupel und Traurigkeit. Und das Wort Philipp Neris heißt, Skrupel und Melancholie macht, dass ihr von meinem Hause wegkommt. Besonders wenn er Jugendliche traurig sah, macht er ihnen klar, dass diese Haltung ungut sei. Denn entweder seien sie krank oder machten sich etwas vor, um beides sei zu vermeiden. Um in die Tugend der Demut hineinwachsen zu können, sagte Philipp Neri oft, dass Vollkommenheit darin besteht, die Vernunft abzutöten und nicht den Klugen spielen zu wollen, der über alles zu sprechen weiß. Was dies angeht, so sagte er auch zu uns, dass der Wunsch zu fasten, Bußübungen und andere Dinge dieser Art aus eigenem Antrieb, ohne Erlaubnis des Beichtvaters zu machen, nicht gut sei. Denn sie könnten der Gesundheit schaden und sie könnten uns stolz machen. Deshalb sagte der Heilige, gibt es zur Vollkommenheit keinen leichteren Weg als die Mäßigkeit. Denn so meint er, es gibt einige, die sich am Anfang leicht sehr viel zumuten und sie beginnen Heiligenleben zu lesen und werden nie fertig damit. Oder sie beten sehr viel und dann verderben sie sich und sind weder für sich noch für andere mehr zu gebrauchen. Er fügt hinzu, es gibt einige, die es mit der Zeit schaffen, viele Rosenkränze, mehrmals das Offizium und andere Dinge zu beten. Und dann werden sie darüber erschöpft und halten nicht durch. Oder wenn sie es tun, dann beten sie es nicht andächtig. Deshalb lehrt Philipp Neri, damit einer nicht müde werden darf, oft am Tage mit irgendeinem kurzen Stoßgebet sich Gott zuzuwenden. Man müsse ja nicht alles an einem Tag machen. Man wird nicht in ein paar Tagen heiligen, sondern langsam und von Stufe zu Stufe. Doch hier sehen wir wieder die Weisheit Philipp Neris, sich nicht zu viel vorzunehmen, sondern lieber in Ausdauer und Treue das Wenige, ja in der ganzen Sehnsucht des Herzens vorzutragen. Die Begeisterung der Jugendlichen war für Philipp Neri meist nur ein Strohfeuer. Und er war der Meinung, dass nicht viel dazu gehörte, sie hervorzurufen. Die Schwierigkeit bestehe vielmehr darin, die Jugendlichen zur Ausdauer in einem geistlichen Leben zu führen. Deshalb seine Empfehlung, langsam vorzugehen, Buße und fromme Übungen nicht zu übertreiben, damit nicht Langeweile aufkommt und man schließlich alles im Stich lässt. Das Leben muss Tag für Tag gelebt werden. Und Philipp Neri pflegte zu sagen, wenn der Tag erst vorbei ist, habe ich vor morgen keine Angst mehr. Auch in schwierigen Situationen konnte Philipp Neri sein Verhalten recht verwegen gestalten. So sagte er einmal zu einer Mutter, deren Kind im Sterben lag, sei ruhig, Gott will es, und dir genügt es, dass du Amme Gottes gewesen bist. Oft sagt er zum Trost, dass Gott allen etwas zu beißen gibt. Sein mit ihm eng vertrauter Schüler, Pater Francesco, berichtet, dass Philipp Neri oft sagte, Gott pflegt außerordentliche Gnaden zu schicken, um den Tod auszugleichen. Oft schickt er erst einen Trost und dann etwas Schlimmes. Auch die Qual des Todes wird er nicht ohne Trost schicken. Von übernatürlichen Gaben wie Ekstasen und Visionen ließ Philipp Neri sich nicht leicht überzeugen. Seine Verhaltensregel war zum Beispiel: Von 100 Menschen, die Ekstasen haben, machen sich 99 etwas vor. Vielleicht ist eine echte dabei. So wörtlich seine Antwort. Wollten wir diese Maßregeln des Philipp Neris zusammenfassen, so könnten wir sagen, die Einfachheit macht's. Und die Einfachheit ist bezeichnend für das Leben und Beten Philipp Neris. Er pflegte die Meditation auf einer Bank sitzend zu verrichten, dabei nach rechts und links schaukelnd oder auch im Bett liegend. Die Beichte hörte er meist auf dem Bett sitzend. Die Jungen ließ er im Atrium Ball spielen, während sie auf die Beichte warteten. Das alles war nicht Zufall, sondern geschah mit einer ganz bestimmten, ernsthaften Absicht. Die Strenge, die er empfiehlt, ist gleichsam modern. Verzicht auf Erleichterungen und beständige, ausdauernde Einfachheit. Ausdauer ist die Parole Philipp Neris. Ausdauer wird bei ihm zum Prinzip, zum Mittel und zum Ziel der Heiligkeit. Ein wichtiges Mittel, um Einfachheit und Demut zu praktizieren, ist nach seiner Meinung die häufige Beichte. Philipp Neri wollte als Seelenführer die zu Begleitenden möglichst nah um sich herum haben und durch die Beichte ständig ihren Zustand überwachen. Im Oratorium wollte er die individuellen Ratschläge ergänzen und eine gemeinsame Instruktion dann allen geben. Wenn wir jetzt von Bach das Werk hören, Jesus, bleibe meine Freude, dann gilt auch dies von Philipp Neri. Er war ein frommer Mensch, aber er konnte froh sein, weil er einfach geworden ist. Und so könnten wir auch selbst, während wir die Musik hören, kurz darüber nachdenken, wo es auch in unserem Leben mehr einer solchen Einfachheit und Freude bedarf. Verehrte Hörerinnen und Hörer, einmal musste Philipp Neri einen Kapuziner in seinem geistlichen Leben prüfen. Als dieser in allen strengen Examina ständig die Fröhlichkeit bewahrte, sagte Philipp zum Schluss befriedigt: Mein Sohn, bleib nur fröhlich, denn das ist der wahre Weg, um in der Tugend Fortschritte zu machen. Philipp konnte Traurigkeit nicht ausstehen. Seiner Meinung nach ist ein melancholischer Charakter geneigt, dem Heiligen Geist Unrecht zu tun, wie er sagt. Wie Philipp Neri selbst sympathisch war, konnte er auch mit den Dingen sympathisieren. Alles, was ihm begegnete, konnte ihn zu Gott führen. Gute Bücher, schöne Bilder, die Baukunst seiner Zeit, anregende Gespräche und schließlich und vor allem auch die Musik. Ein Zusammensein mit Philipp Neri bezeichneten manche seiner Freunde als ein Paradies. Philipp Neri kennt mehrere Regeln für die Bewahrung der inneren Freude und zeigt auch, was sie gefährdet. Als erste Voraussetzung nennt er ein gutes Gewissen und die Befolgung der Gebote Gottes. Denn die Fähigkeit, sich selbst Wünsche zu versagen, um nicht immer von eigenen Leidenschaften hin und her getrieben zu werden, macht den Menschen frei und froh. Schließlich die Einfachheit. Die Einfachheit bestand für Philipp Neri auch in seinen Mahlzeiten. Es kam vor, dass er den ganzen Tag hindurch das Essen einfach vergaß. Vor Mittag aß er überhaupt nie und dann meist nur etwas Brot und Wein, wie er es schon als junger Priester gehalten hatte. Und dann gegen Abend, wenn er genötigt wurde, ein oder zwei Eier und etwas Salat. Fleisch aß er nur aus Höflichkeit. Er dachte aber sich merkwürdige Dinge aus, um seine zum Teil sehr verwöhnten Beichtkinder im Essen abzutöten. Ein weiteres, was für Philipp Neri wesentlich ist, dass er sagt, froh wird der Mensch nur, wenn er den Tag richtig gestaltet. Und ein Tag richtig gestaltet ist, wie Philipp Neri sagt, wenn jeder Tag seine Linie hat. Dass man also nicht nur einfach in den Tag hineinlebt, sondern immer wieder versucht, jedem Tag eine ihm eigene Stoßrichtung zu geben. Und ein letztes, was er gibt für die innere Freude, sind die guten Werke. Die guten Werke sind notwendig wie die Sakramente, sodass man zuweilen bereit sein muss, Gott um Gottes Willen zu lassen, wenn das allgemeine und öffentliche Wohl es fordert. Denn auch im Nächsten findet man Christus. Die wahre innere Freude Philipp Neris findet sich aber in dem, was man in der östlichen Spiritualität den Nah in Christo bezeichnet. Philipp Neri ist vielleicht der einzige Heilige des Westens, der unmittelbar als ein solcher Nah in Christo bezeichnet werden kann. Das macht ihn auch gar nicht so schnell einfach. Manche lehnen ihn deshalb auch ab. Philipp Neri war die Einfachheit und Natürlichkeit selbst. Er hasste alle Geschraubtheit und Künstelei, ging, wie er selbst sagte, zu seinem Vergnügen spazieren, blieb auf der Straße stehen, sprach die Leute an und schaute in die Läden, um sich das, was ihn interessierte, zeigen zu lassen. Schließlich hatte Philipp Neri sogar die größte Uhrensammlung Roms. Man war daran gewöhnt, Philipp gelegentlich tanzen und springen zu sehen, sogar in aller Öffentlichkeit auf den Straßen und Plätzen von Rom. Zur Förderung seiner eigenen Demut ging er bisweilen mit umgekehrter Soutane oder mit seinen großen weißen Hausschuhen durch die Stadt. Einmal sah man ihn mit einem Ginsterstrauch durch die Straßen eilen, an dem er immer wieder wie verzückt roch. Besonders bemühte sich Philipp, bekannte Persönlichkeiten, die ihn das erste Mal aufsuchten, um ihn zu bewundern, durch irgendeine Narrheit vor den Kopf zu stoßen. Wenn ihm das hin und wieder einmal gelang, war er ganz selig. Wir können dieses Verlangen von nach Demütigung und Einfachheit beim besten Willen nicht in vollem Umfang uns vorstellen. Philipp konnte gutmütig, aber doch sehr treffend spotten, ohne die Liebe zu verletzen. So nannte er diejenigen, die sich bei jeder winzigen Kleinigkeit langatmig entschuldigten und sich ihrer wirklich großen Fehler gar nicht bewusst waren, Frau Eva. Damit sagte er alles und noch mehr. Er selbst ertrug mit wunderbarer Ruhe und Gleichmut Taktlosigkeit und Unbotmäßigkeiten seiner Mitmenschen. Diese Einfachheit und Natürlichkeit Philipps kam aus einer letzten Gelassenheit und Sorglosigkeit. So hatte er den Grundsatz, wenn ich den heutigen Tag überstehen will, darf ich den morgigen nicht fürchten. Oder auf Erden gibt es kein Fegefeuer, sondern nur das Paradies und die Hölle. Das Paradies für die Gerechten, die inmitten aller Trübsale glücklich sind, die Hölle für alle anderen, die schon in diesem Leben unglücklich sind und es auch in jedem anderen sein werden. Noch ein letztes, verehrte Hörerinnen und Hörer, was ich aus dem Leben Philipp Neris ansprechen möchte. Nämlich auch Philipp Neri hat nicht sein Leben lang in Dulce Jubilo gelebt. Ein Altarbildnis zeigt zumindest Spuren seiner physischen Leiden, die wie bei allen anderen Menschen ganz gewiss nicht ohne Einfluss auf seine Seele blieben. Andererseits bedeuten gerade Erfahrungen und Ekstasen, wie sie ihm zuteil wurden, eine schwere Last, sodass wir nicht wissen, ob jene Leidenszüge nicht auch dadurch bedingt sind. Es ist berichtet von dem seltsamen, zitternden, starken Herzschlag, der Philipp nach seinem wunderbaren Pfingsterlebnis in den Katakomben blieb. Es war ihm ein großer Schmerz und eine tiefe Beschämung, dass er diese Erscheinungen mit zunehmendem Alter immer weniger verbergen konnte. Er konnte es sich nicht leisten, längere Vorträge über religiöse Gegenstände zu halten, da die Gefahr, in Ekstase zu geraten, zu groß war. Als Philipp eines Tages auf die Kanzel stieg, konnte er vor Tränen kein Wort hervorbringen. Mit größter Anstrengung gelang es ihm schließlich zu sagen, man möchte ihn doch um dieser Tränen willen ja nicht für fromm halten, denn auch die Dirnen weinten, wenn sie von Gott sprechen hörten. Ein andermal sagte er, wer sich Ekstasen wünscht, der täuscht sich gründlich. Er weiß nicht, was Ekstasen sind. Die ganze Heiligkeit, so sagt Philipp Neri, ist nur drei Finger breit. Und er rieb sich dabei die bezeichnete Stelle, um damit zu zeigen, dass die Heiligkeit darin besteht, das Denken abzutöten. Einem Seelsorger erklärt er, wer nicht imstande ist, den Verlust der eigenen Ehre zu ertragen und auf alle Eigenliebe zu verzichten, ist im Dienst an den Seelen nicht zu gebrauchen. Der Vater Niccolo, von Philipp besonders geliebt und schmerzlich beweint, als er frühzeitig starb, sagte einmal treuherzig zu einem Mitbruder, »Ich habe gar keine Ehre mehr, die hat mir Vater Philipp vollständig genommen.« Manchmal hat man fast den Eindruck, als habe Philipp intuitiv und in großer Herzensangst die Zerstörung vorausgeahnt, die ein unabgetötetes Denken im Lauf der Zeit in der Welt anrichten kann. Kurz vor seinem Tod ruft Philipp Neri selbst, ich habe nie etwas Gutes getan, nichts, gar nichts, niemals, ich bin niemals würdig gewesen. Ich glaube, das war das größte Leiden im Leben Philipp Neris, dass er sich gerade nicht seiner eigenen Größe rühmen konnte, sondern immer mehr spürte, wie auch er vom Versagen geprägt ist. Einmal hörte jemand Philipp Neri beten, »O Herr, deine Seitenwunde ist groß, aber wenn du mir nicht beistehst, mache ich sie noch größer.« Oder ein anderes Wort, »O Herr, ich will dir nicht mehr versprechen, mein Leben zu ändern und zu bessern, weil ich es schon so oft versprochen habe und es doch nicht halten konnte.« Und am Morgen betet Philipp Neri, »O Herr, gib nur Acht auf mich, denn ich könnte dich verraten, wie Judas dich verraten hat.« Schließend möchte ich mit einem Wort Philipp Neris, das noch einmal sein Leben gut zusammenfasst, wo er sagt, »Jetzt gehen wir endlich zu Taten über. Geredet haben wir genug.« Alles, was Philipp Neri getan hat, ist dieses Gehen vom Wort hin zur Tat. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wollen Sie von Philipp Neri eine Weisung für den Alltag, dann könnte sie in diesem Wort bestehen. Wir sollen das Gewöhnliche ungewöhnlich gut tun. So meine ich, dass Philipp Neri in seiner Freude, aber auch in seinem Ratschlag als Beichtvater uns selbst ein gutes Vorbild ist, nämlich darin, das Gewöhnliche ungewöhnlich gut tun zu können.
Die heutige Sendung Spiritualität, der 500. Geburtstag Philipp Neris, sein geistlicher Weg, war eine Wiederholung aus dem Jahre 2008. Sie können die Sendung unter dem aktuellen Datum des heutigen Tages nochmals nachhören bei uns im Podcast auf der Internetseite www.horeb.org. www.horeb.org. Oder auch die Sendung beim CD-Dienst bestellen. Der CD-Dienst hat folgende Telefonnummer 08328 921 120. Ich wiederhole die Telefonnummer des CD-Dienstes 08328 921 120. Sollten Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie bitte die 0049 vor. Dann die 8328 921 120.